Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Und erinnern Sie sich noch an diesen Schrei? Benny, das Systemsprengerkind aus dem Debütfilm Systemsprenger, war vor 2 Jahren ein großer Hit in den deutschen Kinos. Jetzt hat die Regisseurin Nora Finkscheid ihren 2. Spielfilm gedreht in Hollywood. Wie es dazu kam, das erzählt sie uns gleich nach dem neuseeländischen Singer-Songwriter Muroki mit Surfin. Bereits auf der Berlinale war Systemsprenger ein Liebling der Zuschauerinnen und Zuschauer und die Regisseurin katapultierte der Erfolg des Low-Budget-Debütfilms direkt nach Hollywood. Dort hat Nora Finkscheid nun ihren 2. Spielfilm gedreht, mit Oscar-Gewinnerinnen wie Sandra Bullock und Viola Davis in den Hauptrollen. The Unforgivable heißt die Netflix-Produktion und ist ein Remake der britischen Miniserie Unforgiven und handelt von Ruth Slater, einer Frau, die nach 20 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird. Diese Frau, die angeblich einen Polizisten erschossen haben soll, hat es schwer, sich in der neuen Freiheit zurechtzufinden. Außerdem würde sie sehr gerne wieder Kontakt zu ihrer kleinen Schwester aufnehmen, doch das ist ihr gerichtlich untersagt.
Ändert Ihre Freilassung etwas an Ihrem Kontaktverbot?
Sie müssen mir jetzt keinen Vortrag halten. Ich suche Katie. Sie ist meine kleine Schwester. Ich habe sie großgezogen. Wenn Sie mir nächstes Mal was sagen wollen, was ich schon weiß, dann nicht am anderen Ende der Stadt, okay?
Ein Ausschnitt aus der Netflix-Produktion The Unforgivable von Nora Finkscheid, der bereits in einigen deutschen Kinos läuft und nächsten Freitag dann weltweit auf Netflix gezeigt wird. Vor der Sendung konnte ich mit der Regisseurin, die derzeit in Los Angeles lebt, sprechen und wollte zunächst von ihr wissen, wie man es schafft, nach seinem Debütfilm gleich im Anschluss einen Spielfilm in Hollywood zu drehen.
Also das lief zu meiner großen Überraschung alles recht unkompliziert und fing damit an, dass ich von Veronika Ferres eine E-Mail bekam, die ich gar nicht kannte. Und sie hatte Systemsprenger gesehen und wollte sich unbedingt treffen. Und ich hatte Veronika bis dahin natürlich als Schauspielerin auf dem Schirm, aber nicht als Produzentin. Und wir trafen uns dann in Hamburg am Flughafen im Rewe-Bäcker zwischen Tür und Angel. Und es war ein total tolles Treffen und sie erzählte eben von dem Projekt. Ich hatte damals ehrlich gesagt überhaupt keine Erwartung und nicht gedacht, dass das jemals was mit mir zu tun haben könnte und habe dann gedacht, klar, lese ich gern mal das Drehbuch.
Was war es denn am Ende bei dieser Geschichte von The Unforgivable, dass Sie als Regisseurin jetzt so gereizt hat, dass Sie gesagt haben, ja, ich kann es mir vorstellen?
Also erstmal hat mich das Drehbuch ziemlich berührt, die Geschichte der beiden Schwestern, Ruth und Katie vor allem und wie sich das durchzieht und zum Ende hin entwickelt. Und gleichzeitig hat mich auch gereizt, mal so einen Ensemblefilm zu drehen und logischerweise die Erfahrung, auf einer anderen Sprache zu arbeiten. Also da kamen ganz viele Sachen, wo ich dachte, ich probiere es zumindest mal oder gehe mal in Gespräche rein. Ich habe bis dahin immer noch nicht gedacht, dass ich wirklich jemals diesen Job kriegen würde.
Diese Ruth Slater, ihre Hauptfigur, das ist ja so eine ganz spannende Figur eigentlich, weil sie aus dem Gefängnis kommt und ihre Schuld gebüßt hat nach dem Rechtssystem der Vereinigten Staaten. Aber sie kommt raus in eine Welt, die sie gar nicht akzeptiert und in gewisser Hinsicht in ein System, das sie sprengen muss. Da ist ja wieder der Systemsprenger in irgendeiner Form. Was ist das eine Figur in dem Moment, wie wir sie kennenlernen, wenn sie aus dem Gefängnis kommt? Wer ist Ruth Slater da?
Also sie kommt aus dem Gefängnis und ist ein sehr verhärteter Mensch mit einer dicken Schale, schwer zugänglich, sehr schweigsam, sehr schüchtern, die sich im Laufe des Films Stück für Stück öffnet, bis eben vieles an die Oberfläche kommt, was sie 20 Jahre lang verdrängt hatte. Und wir haben auch relativ viel recherchiert und hier mit Frauen gesprochen im Gefängnis, aber auch Frauen, die entlassen wurden aus dem Gefängnis. Und die haben alle ziemlich dasselbe erzählt, nämlich, dass sie rauskommen und haben wirklich das Gefühl, da steht Insasse auf der Stirn tätowiert und jeder würde das sehen. Und das ist so verunsichernd, vor allen Dingen, wenn man lange im Gefängnis saß, die ganze Welt hat sich verändert, Technologie, auf einmal haben alle Handys, man versteht das alles noch nicht. Das war uns wichtig, dass man das auch sieht im Film.
Ich fand es interessant, was Sie jetzt erzählt haben über die Recherche, aber diese Frage nach Vergebung und Gemeinschaft, das ist ja eigentlich so der Mythos, der da miterzählt wird, nicht wahr? Also es ist jenseits einer dokumentarischen Erzählung der Film, der hat auch etwas Mythisches.
Genau, also ich glaube, dass der im Kern hat die Erzählung ganz viel zu tun über Vergebung, Wiedergutmachung und ob sowas überhaupt möglich ist. Also ja, ist ja eigentlich eine englische Geschichte in ihrem Ursprung, aber sie wurde natürlich auf die amerikanische Gesellschaft hin angepasst und ja, passt auch ganz gut da rein.
Wie war eigentlich der visuelle Plan für den Film? Denn das Seattle, das sie zeigen, das ist so bleich, so entsättigt, kalt. Es gibt so Orte, die sie zeigen, das sind eher so Unorte, ja, so Fischfabriken, provisorische Unterkünfte, Flure, Hinterzimmer. Es herrscht auch so ein ruppiger Ton zwischen allen Figuren.
Genau, es war uns wichtig, dass es eben kein glamouröser Film wird. Ne? Ich hätte das Gefühl gehabt, wenn man das irgendwie in so einem schönen Hollywood-Licht mit tollen Skylines erzählt, würde man der Figur nicht gerecht werden. Es geht ja um jemanden, der wirklich eigentlich da am Bodensatz der Gesellschaft unsichtbar umher jeden Tag ums Überleben kämpft irgendwie. Und da gibt es eben viele, die hier nicht gesehen werden. Und diese Welten sind dann oft nicht so schön. Und es gibt natürlich trotzdem die Seattle Skyline irgendwann im Film, aber dann wird sie eher als das Gegenteil eingesetzt. Ne? Also da ist Ruth wo ganz anders und kann sich überhaupt nicht drauf einlassen.
Wie entsteht eigentlich so ein Moment? Also es ist ja eine Geschichte, die auch von einer Sünde der Vergangenheit spricht, aber sie erzählen sehr stark in der Gegenwart und wie das eine das andere bedingt. Und ich finde es sehr spannend, die Eröffnungsmontage des Films. Sie zeigt ja schon das, was passiert ist, aber gleichzeitig verlassen wir gerade mit Ruth das Gefängnis. Und ich habe mich gefragt, weil das ein hochspannender, sehr dichter Moment ist, diese Montage. Steht sowas schon in dem Drehbuch oder haben Sie das entwickelt? Weil der Anfang dieses Films ersetzt die Tonlage und auch natürlich die so eine Binnenspannung, die dann durch den Film hindurch ausgebaut wird.
Ja, die Anfangsmontage war so nicht geschrieben. Mhm. Im Drehbuch war am Anfang eigentlich die ganze Szene des Mordes und die haben wir auch gedreht und das hat so aber nicht funktioniert. Wir hatten aber gleichzeitig eben diese ganzen Erinnerungen gedreht und haben dann gedacht, dass die eigentlich als Mysterium besser funktionieren. Und so war das ein Prozess mit unseren Editoren zusammen über auch einen langen Zeitraum, da den richtigen Ton zu finden. Es gab auch mal eine Fassung, da war der Anfang nur mit schönen Ruth und Katie Erinnerungen. Aber das war dann irgendwie zu seicht. Das hat eben nicht den richtigen Ton gesetzt.
Wie ist das eigentlich, wenn Sie das vergleichen, die Arbeit an Systemspringer im deutschen Filmfördersystem, überhaupt im deutschen Filmemachensystem und jetzt Ihre Arbeit an The Unforgivable in Amerika? Was sind so da die größten Unterschiede, wenn Sie das jemandem erklären müssten, der keine Ahnung hat, was Ihre Arbeit ist und wie sie aussieht?
Also das sind schon zwei verschiedene Welten, dadurch, dass Systemspringer eben ein Debütfilm und ein Low-Budget-Film war. Da haben alle für sehr wenig Geld zusammengehalten aufgrund der Geschichte. Ne? Wir waren ein kleines, familiäres Team. Leute hatten zum Teil vier verschiedene Aufgaben. Wohingegen das jetzt natürlich ein voll finanziertes amerikanisches Netflix-Projekt war mit ganz anderen Arbeitsbedingungen, ganz anderen Möglichkeiten. Im Prinzip ist aber die Regiearbeit dann doch irgendwie im Kern dieselbe. Ne? Die Fragen, mit denen man sich rumschlägt, so kann ich den Schauspielern das geben, was sie brauchen, um frei spielen zu können? Funktioniert die Szene? Ist die Motivation der Figur klar? Das sind im Kern dieselben Herausforderungen.
Konnten Sie denn den Schauspielern das geben, was sie brauchen? Ich meine, das ist schon, mit Kindern zu drehen, ist das eine, mit Sandra Bullock sicherlich das andere.
Ja, also ich meine, es gibt immer gute Tage und Tage, wo man nach Hause geht und denkt, das habe ich jetzt nicht so gut gemacht. Es war ja ein langer Zeitraum, wir wurden dann noch unterbrochen wegen Corona, hatten eine 5-monatige Drehpause, danach waren die Drehbedingungen ganz anders. Also da gibt es gute Tage, wo man als Regie die richtigen Worte findet und andere, wo man sich denkt, ach, jetzt würde ich das Szene am liebsten gerne nochmal drehen.
Sie haben die Frage der Sprache, der anderen Sprache schon erwähnt. Ich weiß oder viele wissen, Sandra Bullock kann etwas Deutsch. Sie muss das dann immer am roten Teppich leider demonstrieren bei so peinlichen roten Teppich-Fragen. Aber hat das in irgendeiner Form vielleicht geholfen beim Drehen von The Unforgivable?
Also beim Dreh selten, weil ab und zu habe ich mal gefragt, wie sagt man das Wort oder jenes Wort. Aber beim Dreh bleibt man natürlich in der einen Sprache, damit alle Teammitglieder das verstehen und sich keiner ausgeschlossen fühlt. Es ist aber schon so, ich glaube, dadurch, dass sie eben deutsche Wurzeln hat, war mit Sicherheit ein Vertrauen da von Anfang an, Und sie hat eine Gabel. Dann kam sie auf mich zu und nahm mich in den Arm und sagte, schön, dass du da bist. Willst du einen Keks? Willst du einen Kaffee? Und es war sofort, war die Nervosität weg. Und das hat mit Sicherheit auch, dadurch, dass sie dann irgendwie damals erzählt hat, ne, von ihrer Kindheit, und immer mal so Anekdoten hatte, hatte das was sehr Familiäres.
Jetzt haben wir schon so viele Regisseure zu Gast, die versucht haben, in Amerika Fuß zu fassen. Einige haben wir dort verloren, einige sind zurückgekommen. Ist das eine Frage, die Sie sich, was Ihre berufliche Karriere natürlich betrifft, stellen? Ob Amerika auch so ein Ort ist, wo Sie als Künstlerin sich weiter entfalten wollen? Oder sehen wir Sie auch bald wieder in Deutschland?
Also im Idealfall sowohl als auch. Ist ja immer schwer zu planen, ne? Es hängt davon ab, was ist der nächste Film, wie wird der, kommt dann überhaupt noch ein Angebot, wie sehr muss man dann kämpfen. Also mein nächstes Projekt ist ein europäisches Projekt, höchstwahrscheinlich im Norden Schottlands. Es gibt aber auch eins, das in Deutschland in Arbeit ist, ist ein historischer Film. Und ich würde auch gerne wieder in Amerika arbeiten, aber nicht nur ausschließlich.
Ja, wunderbar. Nora Finkscheid, die Regisseurin des neuen Netflix-Spielfilms The Unforgivable, war unser Gast. Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für den Film.
Danke Ihnen.
Im Interview mit Nora Finkscheid sprach ich ja gerade über den Anfang ihres Films, der mit einer sehr klassischen Szene beginnt. Ein Mensch kommt aus dem Gefängnis. Damit beginnen sehr viele Filme. Mit den Augen der Protagonistinnen erfahren wir und erleben wir die Welt, die sie neu betreten. Wie der Film sie uns dann später beschreiben wird, ist eine andere Sache. Doch der Grund, warum so eine Szene so beliebt ist bei so vielen Regisseuren, der ist sehr vielfältig, wie Hartwig Tegeler in seiner Top-5-Kolumne zusammengefasst hat.
Lust auf einen Film?
Die Sitzung ist eröffnet. Erster Antrag, Freilassung auf Bewährung.
Okay, Sie überprüfen, ob alles dabei ist und unterschreiben hier.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Berlin-Alexanderplatz von Rainer Werner Fassbinder, 1980.
Am Gefängnistor.
Lieber Kopf Franz, die Papiere zur Entlassung.
Weimarer Republik Ende der 20er Jahre. Nach 4 Jahren wird Franz Bieberkopf aus der Tegeler Strafanstalt entlassen. Gang mit dem Wächter zum Tor, der öffnet's. Franz wirft einen Blick nach draußen auf diesen grauenhaften Ort der Freiheit, hält sich verzweifelt die Ohren zu, dreht sich um, will zurück. Der Wärter beruhigt nachsichtig, voller Mitgefühl.
Hast Angst? Muss keine Angst haben. Den meisten geht's jetzt nicht gut. Da fällt einer mehr oder weniger gar nicht auf.
Die Entlassung als Wurf des Menschen hinein in den Mahlstrom der Großstadt, zurück in die gnadenlose Existenz, die er zu bewältigen hat.
Und dann die Stadt. Und die Welt und ich.
Das Insert, das Fassbinder zu Beginn seiner Miniserie einblendet, die Strafe beginnt nach der Entlassung. Radikale Umkehr des Kinoklischees, das draußen die Freiheit lockt.
Platz 4. Ocean's 11 von Steven Soderbergh, 2001.
Als Danny Ocean das zweite Mal, Aufenthalt hinter Gittern,
so 3 bis 6 Monate,
rauskommt, erwartet ihn vor den Toren nach dem gelungenen Millionen-Coup sein bester Freund. Danny, George Clooney, rügt Rusty, Brad Pitt.
13 Millionen und du fährst mit dem Schrotthaufen durchs ganze Land, um mich abzuholen?
Ich habe noch ein paar persönliche Wertgegenstände von dir abgeholt.
Und wer sitzt im Fond der Schrottkarre?
Hi.
Dannys Ex und Neugeliebte, Tess, Julia Roberts. So liebevoll inszeniert vom Freund, wünscht sich jeder die Entlassung aus dem Knast, irgendwelche schlechten Erfahrungen aus der Zeit drinnen. Ach wo. Extremes Kontrastprogramm. Auch Doc.
10 Jahre Zuchthaus wegen bewaffnetem Raubüberfall.
Auch Doc wird abgeholt auf dem Knastparkplatz, als er wegen guter Führung entlassen wird.
Hallo Doc.
Platz 3. Getaway von Sam Peckinpah, 1972.
Doch Doc, Steve McQueen, steckt das alles.
Es war eine lange Zeit. Eine lange Zeit.
Kein bisschen. Einfach weg.
Es macht dich fertig, weißt du? Es macht dich fertig. Es macht dich fertig, da dran.
Und der Mann ist nur rausgekommen, weil er einen Deal mit dem Teufel abgeschlossen hat und gleich den nächsten Coup erledigen muss. Tödlich. Mörderisch. Wenn man das düster unbewegliche Gesicht von Steve McQueen in der Knastzeit im Prolog des Films vergleicht jetzt mit der Zeit draußen, kannst du nur den Schluss ziehen. Du kannst einen Mann aus dem Knast holen, aber du kannst den Knast nie aus dem Mann rausbekommen. Das ist das Credo dieses brutalen wie verstörenden Thrillers.
Platz 2. Ein Prophet von Jacques Audiard, 2009.
Hier das etwas andere Happy End, die Erfüllung nach der Entlassung. Nach 6 Jahren drinnen und dem geschickt wie skrupellos inszenierten Aufstieg vom Kleinkriminellen zum Paten der muslimischen Mafia kommt Malik raus.
Hier die Entlassungsbescheinigung.
Ihn erwartet die Frau seines verstorbenen Komplizen. Der Entlassene und die Frau gehen die kleine Straße lang, auf die Kamera, auf uns zu. Und dann, ein wunderbar absurdes Bild, reihen sich hinter den Spaziergängern 3 wuchtige SUVs ein. Maliks Untergebene. Denn verlassen hat das Gefängnis der neue Pate, der absolute Herrscher. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, doch Maliks Zeit im Knast entwickelte sich immer mehr zu letzteren.
Platz 1.
Hab eine Neuigkeit für dich. Du kommst morgen raus.
4 im Roten Kreis von Jean-Pierre Melville, 1970.
Eine Brieftasche, 30.000 alte Frauen.
Wenn Corey dann rauskommt, bei der Entlassung, das zurückbekommt, mit dem er damals einfuhr.
Ein Schlüsselbund und das ist alles.
Wenn er rauskommt, hat er aber den nächsten Coup schon geschmiedet. Doch der Einbruch ins Pariser Juweliergeschäft ist undurchschaubar für Corey mit anderem verwoben. Dem Ausbruch des Häftlings, dem Rachedurst von Corys Ex-Kumpan. Dieses komplexe Geschehen kann indes nur eines geplant haben. Das Schicksal. Wie die Figuren in der klassischen griechischen Tragödie können die Protagonisten auch in 4 im Roten Kreis dem, was ihnen passiert, weder trotzen noch widerstehen. Aus dem Knast entlassen findet sich Corey, Alain Delon, für die kurze Zeit, die er noch zu leben hat, einer größeren Macht ausgeliefert, die ihn immer schon in den Fängen hatte. Von wegen, sagt uns Jean-Pierre Melville in seinen dunklen Bildern, von wegen, der Mensch ist frei.
Hartwig Tegeler mit seinem Blick auf unterschiedliche Knastentlassungen im Film, einer Urszene des Kinos. Und hier ist Alexandra Xavier mit Can't Help Myself im Deutschlandfunk Kultur. Nach den 15 Uhr Nachrichten kommt Vollbild, das Filmmagazin, wieder, dann mit einem Schwerpunkt zum Thema Filmmusicals, die derzeit alle Leinwände und vor allem die Bildschirme dominieren. Bis dahin aber noch die amerikanische Bluesband Heartless Bastards mit How Low.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Und mir bleibt nur zu sagen, Vorhang auf für die Magie des Broadway.
Ladies and Gentlemen, may I have your attention, please?
This is it! 5, 6, 7, 8.
Es ist eines der ältesten Filmgenres und nicht tot zu bekommen, das Filmmusical. Gerade erlebt es wieder eine weitere Renaissance, sei es in der Form von Lin-Manuel Mirandas Netflix-Hit Tick, Tick, Boom oder der mit den Tony Awards ausgezeichneten Musicals Dear Evan Hansen oder Hamilton. Und erst letzte Woche, da starb der Mozart des Broadway-Musicals Stephen Sondheim, für den die wichtigste Regel eines auch Filmmusicals war, jeder Song ist zwingend notwendig, wenn er nicht notwendig ist, dann kann man auf ihn verzichten.
One of the first things you have to decide on with a musical is why should there be songs? You can put songs in any story, but which I think you have to look for is why are songs necessary?
Seinen ersten Erfolg hatte Sondheim als Songtextschreiber für Leonard Bernsteins West Side Story, dem amerikanischen Musical schlechthin. Und wie passend ist es da, dass der amerikanischste aller Regisseure Steven Spielberg ab kommender Woche seine Version der West Side Story in die Kinos bringt. Wieso sich der Oscar-Gewinner zum ersten Mal an ein Musical gewagt hat, das hören wir gleich von ihm selbst. Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit dem Filmmagazin Vollbild. Wir haben in dieser Sendung einen Musical-Schwerpunkt und noch nie hat jemand wie Steven Spielberg sich überhaupt an ein Musical gewagt, was recht seltsam ist, denn unter den vielen Genres, die der Meister des US-Blockbuster-Kinos schon abgearbeitet hat, da fehlte ihm nur noch das Inszenieren von Tanzchoreografien und Gesang. Das ändert sich aber jetzt, ab Donnerstag, da kommt nämlich seine Version der West Side Story in unsere Kinos. Und Anna Wollner hatte die Chance, mit Steven Spielberg darüber zu sprechen und wollte von dem Meister des Kinos vor allem eines wissen: Wieso gerade die West Side Story?
It's not really a remake, it's a reimagining of the original 1957 Broadway musical.
Es sei kein Remake, sondern eine Neuinterpretation des Broadway Musicals von 1957. Darauf legt Steven Spielberg großen Wert. Mit der Neuverfilmung habe er sich einen Kindheitstraum erfüllt, denn schon mit 10, 11 Jahren habe er sich in die Musik verliebt, als seine Eltern die Schallplatte des Musicals mit nach Hause gebracht haben.
I first heard the music when my mom and dad brought the record home in 1957. I was like 10, 11 years old, something like that.
Die Geschichte habe auch heute noch eine große Relevanz, denn die zentralen Motive seien Liebe und Hass, Themen, die heute vielleicht sogar wichtiger seien als damals. Einer der Gründe, warum er es gewagt habe, die Geschichte noch einmal zu verfilmen.
And I just felt also that the values of that story, what the story is about, the messages about division and love and hate, is perhaps more relevant and timely now than it was back in 1957. That sort of was one of the many reasons that finally got me to sort of tighten my belt and say, okay, I'm going to go for it.
Ich hab dich noch nie gesehen. Du bist kein Puerto Ricaner.
Ist das ein Problem?
Spielberg hält sich, was die Geschichte, Aufbau und Struktur betrifft, eng an die Vorlage. Eine Variation von Romeo und Julia in der Großstadt New York, Ende der 50er Jahre. Zwei rivalisierende Gangs, die italo-weißen Amerikaner der Jets gegen die eingewanderten Sharks aus Puerto Rico. Tony, hier frisch aus dem Gefängnis entlassen, verliebt sich in Maria, die Schwester des Sharks-Anführers Bernardo.
Du hältst dich von ihm fern, solange du in meinem Haus wohnst.
Ich bin jetzt erwachsen, Bernardo. Ich mache, was ich will.
Das Drehbuch hat Spielbergs treuer Wegbegleiter Tony Kushner geschrieben. Er habe, so Spielberg im Interview, die Gratwanderung geschafft, nicht nur die Originalcharaktere von 1957 zu würdigen, sondern ihnen auch eine neue Tiefe zu geben, sie mehrdimensional zu zeichnen.
What the screenplay did was it honored the original characters from 1957, but it gave them depth and dimensionality. And it gave them a lot of interpersonal complexity. Because people are complex.
Durch die innere Komplexität der Figuren bauen die Zuschauenden eine emotionale Bindung zu jeder Figur auf. Sie seien moderner geworden. Es gibt eine Transfigur. Maria ist zum Beispiel nicht mehr nur Putzfrau in einem Kaufhaus, sondern auch Schneiderin. Ex-Häftling Tony, der bestrebt ist, ein besserer Mensch zu werden, heuert in einem Drugstore an. Geführt von der puerto-ricanischen Witwe Valentina, die einst mit einem Amerikaner verheiratet war und die Brisanz der verbotenen Liebe zwischen Tony und Maria sofort erkennt. Alle puerto-ricanischen Figuren werden von Puerto-Ricanern oder von US-amerikanischen Darstellern mit puerto-ricanischen Wurzeln besetzt. Als Ehrerbietung an das Original hat Spielberg Valentina mit Rita Moreno besetzt, die im Originalfilm Anita verkörpert hat. Ihr gehört auch das ikonografische Lied Somewhere.
Somewhere, a place for us. Peace and quiet. An open air, wait for us somewhere.
Die Musik, eines der Herzstücke des Films, ist nah am Original, die Inszenierung der Tanzszenen allerdings wesentlich impulsiver. Die Kamera ist nahezu entfesselt, allein die Eröffnungssequenz ist ein waghalsiger Flug über New York. Ruinen, Baukräne, eine Stadt im Wandel. Das Thema Gentrifizierung schwingt unterschwellig mit, denn sowohl die Jets als auch die Sharks kämpfen um ihre Heimat. In der Inszenierung der Tanzszenen im Herzen der Stadt lag für Altmeister Spielberg die größte Herausforderung. Die Kamera sollte selbst zu einem Tänzer werden, nicht einfach nur Teil eines abgefilmten Bühnenstückes werden, sondern mitten in der Handlung sein, die Zuschauenden dazu zwingen, Teil des Ganzen zu werden, Teil des Tanzes, der Bewegung, dem Drama und der Komödie.
But let the camera be inside the proscenium, often in the center of the action. So the audience watching a proscenium will feel much more a part of the dancing, the movement, the drama and the comedy.
Spielberg verneigt sich mit dem expressionistischen Farbkonzept vor dem Original und schafft es nahezu leichtfüßig und mit einer augenscheinlichen, auf den ersten Blick konventionellen, aber auf den zweiten Blick entfesselnden Art, die West Side Story im 21. Jahrhundert ankommen zu lassen.
I like to be in America, okay, by me in America, everything free in America.
For a small fee in America.
ab Donnerstag dann in den deutschen Kinos. Die Version von Steven Spielberg, der West Side Story. Robert Wise bekam ja für seinen Film von 1957 gleich 10 Oscars. Ob Spielberg das auch gelingen wird, das wird sich noch zeigen. Nach der West Side Story hören wir gleich die East Side Story. Musicals aus Osteuropa sind gleich unser Thema nach Yola und If I Had to Do It All Again. Das US-Kino dominiert den Musical-Markt, das wird auch noch die West Side Story unter Beweis stellen. Doch jenseits des La La Lands Hollywood gab es schon zur Zeit des Kalten Krieges eine Tradition des Filmmusicals in Osteuropa. Josef Stalin selbst soll ein großer Liebhaber des sowjetischen Musicals Wolga Wolga aus dem Jahr 1938 gewesen sein. Aber auch in der damaligen Tschechoslowakei und der DDR entstanden vor allem in den 1960er Jahren äußerst erfolgreiche sozialistische Musicals. Über diese East Side Story spreche ich jetzt mit Jörg Taschmann, der passend zum Thema zugeschaltet ist aus Budapest. Hallo Jörg.
Ja, hallo Patrick.
Wie entstand denn die Tradition des sowjetischen Musicals und inwiefern unterschieden sich denn diese Musicals von den amerikanischen Vorbildern?
Naja, Filmemacher passen ja immer sehr genau auf, was in der Welt geschieht. Und der Regisseur Grigori Alexejew war mit Eisenstein nach Amerika gereist in den 30er Jahren und hatte da natürlich auch Musicals gesehen. Und als man dann in die Sowjetunion zurückkehrte, wollte man sich an diesem Genre versuchen, aber natürlich dann ein sozialistisches Musical daraus machen und eben auch beweisen, dass man da mithalten kann. Und so sieht man dann eben in sowjetischen Musicals aus dieser Zeit, Wolga Wolga spielt eigentlich zum größten Teil auf so einem Wolga-Dampfer, aber man sieht eben glückliche Werktätige, weil natürlich der Sozialismus eine große Rolle gespielt hat. Und wir hören jetzt mal einen ganz berühmten Film von 1949 rein. In Deutsch heißt der Kuban-Kusaken. Und da ist es das Erntelied, was dann in etwa so klingt.
Jörg, das Erntelied aus Die Kuban-Kosaken. Was wird da genau gesungen? Es klingt ja schon sehr fröhlich und vor allem sehr heroisch.
Es ist sehr fröhlich. Man sieht eben Werktätige auf Traktoren oder vor allen Dingen auf Mähdreschern, immer Männer und Frauen, die abwechselnd singen. Und da ist dann original, ich übersetze das mal so ein bisschen holprig, als: Wir sind Wirtschaftsexperten und haben beschlossen, die Scheunen überquellen zu lassen. Sammelt, sammelt und fahrt unsere Ernte ein. Unser Weizengold. Das klingt jetzt auf Deutsch ein bisschen heftiger. Ich fand, man hat das ja vielleicht auch so ein bisschen gespürt. Das hat durchaus einen gewissen Drive, wenn man das dann im Original sieht. Wer den Film sich gerne anschaut, möchte, der ist auf YouTube sogar mit englischen Untertiteln in bester Qualität und auch ganz legal vorhanden.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass es andere sozialistische Länder gab, die auch Filmmusicals produziert haben, vor allem die Tschechoslowakei und auch die DDR. Fangen wir doch bei den tschechoslowakischen Musicals an. Gibt es da so richtige Klassiker?
Da gibt es mehrere. Ich habe jetzt mal zwei herausgehoben. Da ist einmal ein Film, der in der DDR 1965 ins Kino kam, 1964 in der Tschechoslowakei von Ladislav Richman. Und der heißt auf Deutsch Hopfenpflücker, Starci na chmielu, der tschechische Titel. Und das ist auch Erntehelfer im Sozialismus. Junge 17-jährige, 18-jährige Studenten und Schüler helfen bei der Hopfenernte. Und dann gibt es so eine Dreiecksgeschichte. Und hier wird eben nicht nur das Kollektiv gefeiert, das ist ganz interessant, sondern auch der Individualismus. Einer von den beiden, der um eine junge Dame buhlt, der liest auch Seneca oder Plato und mault so ein bisschen rum und hat nicht so richtig große Lust auf sozialistische Ernte. Das war ein Riesenerfolg in den tschechischen Kinos 1964 mit 2,8 Millionen Zuschauern.
Aber ist das auch heute noch Kult und kann man das Ganze sehen oder lagert das in irgendwelchen seltsamen Archiven?
Also es ist in Tschechien regelmäßig auf DVD erschienen, übrigens auch dann mit englischen Untertiteln, so habe ich das auch gesehen. Übrigens singt da Karel Gott streckenweise teilweise die Songs. Und wer gerade in Tschechien sein sollte, kann ihn in Tschechien auf Netflix sehen, wegen Geoblocking in Deutschland nicht. Aber Netflix ist clever genug, auch die erfolgreichen tschechischen Musicals zu zeigen.
Wie lange hielt denn diese Welle dieser tschechoslowakischen Musicals an? Es gab ja auch politische Verwerfungen dann.
Also ich würde sagen, in der Mitte der 60er Jahre war das sozusagen auf dem Höhepunkt. Dann gab es noch einen weiteren Film, Wenn tausende Klarinetten, würde der vielleicht deutsch übersetzt heißen. Der war noch erfolgreicher mit 4 Millionen Zuschauern. Und was ich aus heutiger Sicht schon sehr spannend finde, da spielt der junge Gigi Menzel, als er noch Schauspieler war und noch keine Filme gemacht hatte, als Regisseur die Hauptrolle. Und da spielt er einen Deserteur. Und auch in dem Film ist Karel Gott natürlich wieder dabei, die goldene Stimme aus Prag. Diesmal tritt er dann sogar selber auf. Und auch den gibt es in Tschechien auf Netflix zu sehen. Und nach dem Prager Frühling, glaube ich, hat das dann ziemlich aufgehört. Ich kann mich noch an ein Retro-Musical aus den Ende der 90er Jahren erinnern. Das hieß Rebel Love. Da gab es dann englische Hits auf Tschechisch. Das war so ein Retro-Musical. Das war ganz nett und sehr schön anzusehen.
Kommen wir zur DEFA, zur DDR. Die hatten auch ihre Musicals. Welche Stars hat man denn dafür verpflichtet?
Also es gab, vielleicht bevor es das erste klassische Musical gab, den sogenannten Revue-Film. Da gab es Filme wie Revue um Mitternacht mit Manfred Krug, mit sehr viel Aufwand gedreht, in Totalvision und Aquacolor. Und da wurde auch der, ja auch in der DDR sehr populäre Sänger Manfred Krug gefeiert. Aber ich glaube, der größte Kultfilm, den die DDR musicalmäßig je gedreht hat, und das ist ein reines Musical, das ist Heißer Sommer mit Frank Schöbel und Chris Dörk aus dem Jahr 1968. Auch da hören wir mal rein.
Brennt die Sonne ganz erbarmungslos. In der Hölle ist die Hitze allzu groß.
Ja, Jörg, ein Ausschnitt aus dem Titelsong Heißer Sommer.
Genau, war ein Riesenhit. 3,3 Millionen Zuschauer haben den damals in der DDR 68 gesehen. Und die DEFA wollte natürlich auch zeigen, dass man mithalten kann mit dem Westen, dass man große Handwerker hat, dass man Leute hat, Texter hat, Musiker hat, Schauspieler hat, die das können. In dem Fall eben den Schlagersänger Frank Schöbel und die Schlagersängerin Chris Dörk, die damals auch noch ein Paar waren. Also das hat, da hat man schon alles reingehauen. Und so ein Rotmovie, so ein sozialistisches Rotmovie, das hat dann so einen schrägen, trashigen Charme heutzutage, wenn man sich das heute anguckt. Und wird natürlich, ist vielleicht der einzige DEFA-Film, der so ein Trash-Potenzial hat und den man dann so aus einer Mischung aus Amüsement und ein bisschen Fremdschämen und irgendwie findet man es dann doch irgendwie ganz cool. So sieht man sich diese Filme, glaube ich, heutzutage an. Also das ist ein Kapitel, das übrigens mal in einem Dokumentarfilm von Dana Ranga im Jahr 1997, East Side Story, gefeiert wurde. Dieser Film ist leider vergriffen.
Jörg Taschmann über die East Side Story, also die Tradition des Filmmusicals im sozialistischen und osteuropäischen Kino. Von dort aus gehen wir weiter gen Osten nach Asien und hören uns jetzt an, wie es um das Musical-Genre im dortigen Kino bestellt ist, gleich nach Michael Kawanuka und Like. Über die Hollywood-Musicals und die Filmmusik bzw. die Musikfilme des osteuropäischen Kinos kommen wir jetzt in unserem kleinen Filmmusical-Schwerpunkt nach Asien. Auch hier hat das Kino eine eigene Musical-Tradition hervorgebracht und immer wieder werden die Filme zu wahren Publikumshits, wie das taiwanesische Musical 52 Hertz I Love You, und das klingt dann mitunter so. Ja, da ist sie sehr glücklich, die Blumenverkäuferin, weil Valentinstag ist und das ist natürlich der Tag der Liebe, aber vor allem ihres großen Geschäfts. Über die ja, Tradition des asiatischen Filmmusicals spreche ich mit Anke Lewicke im Studio. Hallo.
Hallo.
Wie weit reicht denn diese Tradition des filmischen Musicals im Kino der ostasiatischen Länder?
Naja, richten wir doch mal unser Scheinwerferlicht nach Shanghai, was ja in den 1920er, 30er Jahren den Ruf hatte, das Hollywood Asiens zu sein. Und damals gab es wirklich tolle Kinopaläste in Shanghai und dort hat man eben, ja, die wurden doch meistens bespielt mit Hollywood-Produktionen. Da hat man eben auch die großen Musicals gesehen, The Jazz Singer oder Broadway-Melodie, und die stießen schon auf große Begeisterung, das kann man nicht anders sagen. Und gleichzeitig war Shanghai ja auch ein Ort, wo es unheimlich viele Ballsäle gab, wo viel getanzt wurde und so weiter. Also es war eigentlich der ideale Schauplatz für Musicals, aber die damals doch sehr sozialrealistische Kinotradition stand dem ein bisschen entgegen. Aber mit den Tonfilmexperimenten ging man dann doch drauf ein. Erst waren das einfach nur so Lieder, die man eingespielt hat in den Film. Und diese Lieder sind bis heute total populär in China. Und dann kamen dann aber auch die ersten klassischen Musicals. Also, und die wurden genauso benutzt eben wie in Hollywood als Motor der Geschichte. Geschichte, um die Emotionen anzukurbeln. Also richtig alles voller Pathos und Kitsch. Und dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg und mit der Machtübernahme der Kommunisten wurde dann eben das Musical eher weniger, weil Film wurde ja als Propagandamittel eingesetzt. Und gucken wir noch mal kurz nach Japan, was ja die zweite große Filmindustrie in Asien war, auch mit Studios wie eben in den Staaten. Und da passt aber so die klassische Definition vom Musical, also Gefühl, was zur Bewegung wird, nicht so richtig hin, weil man ja lieber mit ruhigen Bildkompositionen arbeitet. Aber trotzdem gab es da doch so kleine Filmmusicals. Und das bekannteste ist 1939 entstanden, Singing Lovebirds. Und da geht es um einen verliebten Samurai.
Gibt es denn auch Unterschiede zum Hollywood-Musical hinsichtlich der Themen, die behandelt werden, oder beschränkt sich das Ganze dann doch eher auf die Musik?
Na, ich finde es schon ganz spannend. Also wenn man mal 1933 das erste japanische Musical nimmt, Tipsy Life heißt es. Ich finde, das ist eine ziemlich heutige Geschichte. Da geht es um diese Büroangestellten in ihren grauen Anzügen, die mit den Vorortzügen reingefahren kommen und die dann eben sich Bier kaufen und betrinken. Das hat man ja heute auch noch in Japan. Also ich finde, das passt. Dann Shanghai. Beliebt war auch Shirley Temple. Deshalb hat man dann auch einen chinesischen Kinderstar kreiert. Und dieses kleine Mädchen steppt dann durch Shanghai, aber quer durch die sozialen Schichten. Also auch ein bisschen realistischer. Und ganz interessant finde ich ja auch dann in den 60er, 70er Jahren in China, da gab es dann auf einmal doch wieder Musicals, die spielten aber in den Grenzregionen, wo die ganzen ethnischen Minderheiten wohnen. Jetzt kann man sagen, ah, da schlachtet man was Exotisches aus. Man kann aber auch sagen, mit dem bunten Leben dort, was einfach voller ist, setzt man eben dem grauen, uniformierten Leben der Han-Chinesen etwas entgegen.
Anders als im osteuropäischen Kino, wie es Jörg uns gerade erzählt hat, kann man ja sagen, dass die asiatischen Kinematografien bis heute immer mal wieder gerne Musicals inszenieren. Wir wollen über zwei Beispiele jetzt sprechen. Zum Beispiel Office vom Hongkong-Chinesen Johnny To. Das ist ein Musical aus der Welt der CEOs und der Hochfinanz.
Ja, das ist super. Also, und zwar hatte ich das Gefühl, der ist ja 2008 entstanden. Das damals war ja sowieso ein bisschen Konkurrenz zwischen Hollywood und China, den Filmindustrien. Man wollte einfach mal einen drauflegen. Ne? Ja. Das Musical ist auch in 3D gedreht. Und Bugsy Berkeley, der Erfinder, der eben die Tänzerin wie geometrische Figuren choreografiert hat, hätte hier seine helle Freude gehabt. Du hast es schon gesagt, das ist so ein Großkonzern. Und dieses ist alles so aufgebaut wie ja, so gläserne Kästen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehen so aus wie stylische Ratten und im Hintergrund läuft immer eine Uhr, weil diese Uhr auch den Takt im Privatleben vorgibt und dann eine Angestellte bügelt dann ihre Sachen zu Hause und im Hintergrund sieht man dann aber schon eben ihr Büro, wo noch die Putzkolonne ist, also die Arbeit ist überall präsent, könnte man auch als kritisch definieren. Ja, und dann, ich meine, Chow Yun-Fat spielt mit, also der ja auch in Hollywood-Karriere gemacht hat, da auch ein Musical mitgespielt hat. Anna und der König mit Jodie Foster. Dann spielt Johnny To, hat es choreografiert. Also diesen Film, der ist ja bekannt geworden mit seinen ganzen Hongkong-Thrillern und diese Eleganz merkt man diesem Film auch an. Also das kann man sich wirklich wunderbar angucken und wird so mitgenommen in ja, den Alltag des hypermodernen Menschen.
Ich finde es interessant, dass ein Regisseur wie der Taiwanese Tsai Ming-liang auch aufs Musical zurückgreift und hier ist das schon anders, weil das ist ja ein Autorenfilmer erster Güte und ich erinnere mich an sein Filmmusical Das Fleisch der Wassermelone. Das ist ja eine Art Sexmusical, das so anfängt. Ein Mann haut ein Loch in den heißen Asphalt, Wasser ergießt sich aus diesem Loch und dann beginnen diese hochstilisierten Chordamen zu singen, umgeben von großen Stoffblumen, die sich um das Denkmal des ehemaligen chinesischen Generals und dann späteren taiwanesischen Diktators Chiang Kai-shek ranken. Sex und Politics und das alles in einer Minute. Kann ein Musical besser anfangen?
Nee, es ist super. Man könnte auch von einem entfremdeten Musical über Entfremdung sprechen. Das ist sowieso ja das große Thema Entfremdung des Taiwanesen Chiang Ming-Yang. Anfang. Du hast es schon gesagt, Sommer, feuchte Hitze, kein Wasser mehr, tristes Hochhaus. Und in diesem Hochhaus wird eben ein Pornofilm gedreht. Eine Frau sitzt immer regungslos vor dem Fernseher, weil sie schon zu viel Fernsehen gesehen hat. Vielleicht ist sie schon auch tot. Ja. Man weiß es nicht. Einer verdient sich eben, der Hauptdarsteller, sein Geld als Pornodarsteller. Aber er möchte mit seinem Körper eben noch wahre Liebe erleben. Und deshalb gibt es in dieser tristen Umgebung dann doch sowas wie eine zarte Liebesgeschichte. Und diesen, ja, sagen wir mal, in Anführungsstrichen vertrockneten Menschen schenkt dieser Regisseur schrille, abgefahrene Szenen, wo dann eben der Hauptdarsteller auf einmal als Phallus rumläuft, Kleiderklamotten trägt und so weiter. Und hier können wir nochmal einen Rückschluss machen, weil in den 1960er, 70er Jahren Hongkong, die nächste Filmindustrie, hat da ja viele Musicals gebracht und eben Chai Ming-Yang benutzt diese Musicals und vor allen Dingen Songs des damaligen großen Stars Grace Chang.
Anke Lewicke über das asiatische Filmmusical oder die asiatischen Filmmusicals, die sich bis heute grundsätzlich auch in Deutschland zum Teil sehen lassen. Vielen Dank, Anke. Wir bleiben noch thematisch etwas in Asien, verlassen das Festland und begeben uns nach Japan. Denn seit dem 1. Dezember zeigt Netflix den Anime-Film Tokyo Godfathers des Regisseurs Satoshi Kon. Als im August 2010 der Regisseur im Alter von nur 46 Jahren überraschend starb, war für viele Beobachter klar, dass das Genre des Animationsfilms einen seiner visionärsten Köpfe verloren hat. Mit Tokyo Godfathers kann man nun auch in Deutschland einen seiner Filme sehen, was bislang kaum möglich war. Darin gerät an Weihnachten eine Gruppe von obdachlosen Trinkern an einen Säugling und sie beginnen sich, um ihn zu kümmern.
Oh, meine Kleine, Duzi, jetzt suchen wir erstmal ein schönes, warmes Plätzchen, nicht wahr?
Hey, zu den Bullen geht's da lang.
Du hast wirklich gar keinen Schimmer. Das ist unser Weihnachtsgeschenk. Unser Weihnachtskind von Gott.
Hä? Über Tokyo Godfathers und das Kino des früh verstorbenen Regisseurs Satoshi Kon konnte ich vor der Sendung sprechen mit Filmkritiker und Filmpodcaster Lukas Bawenschik. Und da das Werk von Kon lediglich 4 Spielfilme und eine Serie umfasst, wollte ich zunächst von ihm wissen, womit der Regisseur sich seinen Kultstatus überhaupt erarbeitet hat.
Das hat sich eine ganze Reihe von Gründen. Satoshi Kons Filme sind ungemein fantasievoll, sie sind sehr rasant und vor allem sehr, sehr dicht. Keiner seiner Filme ist länger als 90 Minuten, aber durch diese schiere Fülle an Ereignissen und Wendungen, die er so über dem Zuschauer ausgibt, wirken sie schnell wie so Mammutwerk. Satoshi Kon sagt, sie sagen es ja gerade, 4 Filme und eine Serie gemacht, mehr nicht, aber er zählt dort mehr als manche Regisseure in 50 Jahren Karriere. Man wünscht sich da manchmal fast so ein drittes Auge oder ein zusätzliches Ohr, einfach weil so viel gleichzeitig und auf so vielen verschiedenen Ebenen passiert. Und ich denke, darum geht es auch so ein bisschen. Seine Hauptfiguren sind eigentlich immer Menschen, die von ihrem Leben überfordert sind. Und unter diesem Druck beginnen sie dann so zu zersplittern und sie entwickeln alter Egos, sie verwandeln sich ganz in neue Persönlichkeiten. Manche flüchten auch einfach in Fantasiewelten oder in die Fiktion und gleichzeitig kämpfen sie dann ganz verzweifelt darum, ihr altes Selbstbild zu bewahren. Das ist zum Beispiel in seinem Debütfilm so, dem Thriller Perfect Blue. Und das ist sicher auch der Grund, warum seine Filme bis heute so gut die Gegenwart beschreiben. Das Leben wird heute ja immer schneller, virtueller, es passieren immer mehr Dinge gleichzeitig, gerade durch das Internet. Und wer dann noch auf 10 verschiedenen Social-Media-Accounts aktiv ist, wird sich manchmal sicher fragen, wer bin ich eigentlich? Bin ich derselbe Typ wie der da im Internet? Und auch der heutige Arbeitsmarkt verwandelt uns ja. Am besten verwandelt man sich 5-mal in seinem Leben in jemand komplett anderes. Und ich denke, auch davon erzählt Satoshi Kon.
Also wer bin ich und wenn ja, wie viele quasi? Gibt es denn dennoch bei dieser ganzen Spannbreite und der Überfülle an Dingen, die in seinen Filmen passieren, dann doch Themen und inhaltliche rote Fäden, die sich durch diese Geschichten ziehen?
Definitiv. Er hat so eine ganz starke Neigung zu Metaerzählungen. Also es geht ganz viel um Geschichten in Geschichten, um Filme im Film. Es geht ganz stark um das Showgeschäft in all seinen Facetten, auch um den Anime- und Manga-Markt. Sein zweiter Film, Millennium Actress, ist so eine Art Biopic einer fiktiven Schauspielerin, ganz lose, angelehnt an Setsuko Hara. Und darin wird ganz wild japanische Geschichte und japanische Filmgeschichte vermengt. Und er war ja auch Mangaka, er hat Comics gezeichnet und sein Hauptwerk dort war Opus, das lang und breit die Erfahrung eines Manga-Zeichners beschreibt. Ganz interessant ist sicher auch sein Blick auf Fantum, auf Otakus, also auf diese japanische Nerdkultur, da ist er sehr kritisch. Ihm war es immer wahnsinnig wichtig, sich nicht nur in diesem kleinen Pool von Referenzen und Gedanken des Animes zu bewegen, sondern weit darüber hinaus zu referenzieren und zu denken. Ich denke, zentral sind bei ihm auch weibliche Heldinnen. Alle seine Filme und Serien haben weibliche Hauptfiguren. Er hat dort immer das andere gesucht. Er hat dort Figuren gesucht, auf die er viel projizieren kann. Und er hat sie ganz oft ausgestattet mit Traumata, die lange nachwirken. Und im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern ging es ihm auch immer ganz stark darum zu sagen, hey, man darf meine Filme psychologisch und psychoanalytisch betrachten. Er lädt das geradezu ein. Er erzählt deshalb logischerweise auch viel von Träumen, von Illusionen. Eines der wenigen Bücher, die über ihn verfasst wurden, von dem Briten Andrew Osmond, heißt The Illusionist. Und sein Film Paprika, sein letzter Film, erzählt zum Beispiel auch von einer Maschine, mit der man menschliche Träume aufzeichnen kann und sogar in sie einsteigen kann. Träume werden da also zu Filmen. Und ich glaube, das wäre auch ein gutes Motto für seine Karriere. Träume werden zu Filmen.
Sie haben ja schon erwähnt, dass die meisten Hauptfiguren bei ihm weiblich sind. Da denke ich zwangsläufig irgendwie auch an das Kino des anderen großen japanischen Animationsfilmkünstlers Hayao Miyazaki. Wir sollten vielleicht an dieser Stelle jetzt auch mal über den Animationsstil von Satoshi Kon sprechen. Was unterscheidet denn seinen Animationsstil vielleicht von dem von Hayao Miyazaki und dem Hause Ghibli, was viele Fans auch in Deutschland hat?
Na, ich denke, erstmal gibt es natürlich auch Verbindungen. Sie haben stellenweise mit denselben Animatoren zusammengearbeitet. Auch Satoshi Kon ist in Verbindung mit einem großen Animationsstudio, nämlich mit Madhouse. Die sind heute bekannt für erfolgreiche Anime-Serien wie zum Beispiel Death Note, Hunter x Hunter oder One Punch Man. Man kann aber sagen, es ist erstmal so ein Unterschied einfach in den finanziellen Möglichkeiten, im Geld. Die Animationen bei Satoshi Kon sind rauer und viel weniger perfekt. Sie kosten nur einen Bruchteil. Gerade sein Debütfilm war ursprünglich gar nicht als Kinofilm angedacht, Perfect Blue, sondern sollte eigentlich direkt auf DVD erschienen. Und es ist dann so ein graduelles Wachsen. Diese Filme sind sicher kälter und düsterer. Aber wenn ich so einen Unterschied beschreiben müsste, dann würde ich sagen, bei Ghibli bewegen sich Menschen durch eine fantastische Welt. Sie erforschen diese fantastische Welt. Und bei Satoshi Kon ist die fantastische Welt in den Menschen. Bei Ghibli geht es dann dementsprechend auch viel stärker um das einzelne Bild. Und bei Satoshi Kon geht es sehr viel stärker darum, wie diese Bilder miteinander verbunden sind. Er ist ein Montagekünstler und ganz zentral ist der sicher viel bei ihm bemerkte Matchcut. Eine Figur tritt durch eine Tür und ist plötzlich eine ganz andere oder an einem ganz anderen Ort. Und damit erzählt er auch von dieser großen Gleichzeitigkeit der Gegenwart und von diesen Verwandlungen, die bei ihm oft sehr bruchlos und ohne Übergänge passieren.
Wir sprechen ja jetzt, weil es endlich mal möglich ist, einen seiner 4 Spielfilme in Deutschland zu sehen, was gar nicht so leicht ist, Tokyo Godfathers. Welchen Stellenwert nimmt denn in diesem Werk dieser Film ein?
Das ist so ein bisschen ein Underdog in seinem Werk. Auf den ersten Blick passt er eigentlich gar nicht so zwischen die anderen. Anime-Fans sind ja tendenziell Genre-Fans. Deshalb sind etwa Perfect Blue oder Paprika sehr viel populärer. Wenn man diesen Film betrachtet, ich denke an den US-Kritiker Jonathan Rosenbaum, der über ihn gesagt hat, das wäre ja eigentlich eine Art neorealistischer Cartoon. Er ist sehr viel näher an einer wie auch immer wahrnehmbaren Wirklichkeit als die Filme davor. Und er wurde ja oft gefragt, das war eine Frage, die immer so über seinem Werk schwebte, warum dreht er nicht einfach Spielfilme? Und ich glaube, hier geht es ganz stark um diese Nähe von einer wahrnehmbaren Wirklichkeit, auch einem sozial wichtigen Thema, nämlich Obdachlosigkeit, ein in Japan nicht unbedingt überpräsentes Thema. Er hat dann immer gesagt, Roboter und Monster können wir sichtbar machen ohne Probleme, aber andere Menschen in unserem Leben lassen wir unsichtbar. Und interessant ist sicher auch, er spielt immer in diesen Filmen, die er gedreht hat, mit Genre-Logik. Hier spielt er mit der Logik des Weihnachtsfilms, mit der Logik des Melodrams und er überhöht sie halt eben mit den Mitteln des Cartoons. Wahrscheinlich hätte sich auch jemand wie Douglas Sirk, wenn er die Höhen der Emotionen austariert hat, manchmal gewünscht, er könnte seine Figuren einfach zeichnen lassen. Und ich glaube, das ist das Besondere an Tokyo Godfathers. Ich denke, er fügt sich dann aber letztlich vielleicht doch mehr in das Werk, als es auf den ersten Blick scheint, weil es auch wieder um Menschen geht, die mit anderen Versionen von sich selbst konfrontiert werden. Diese 3 Obdachlosen, die Hauptfiguren sind, werden mit alten Versionen von sich selbst, mit ihrem alten Leben konfrontiert und müssen sich die Frage stellen, will ich dorthin zurückkehren, kann ich dorthin zurückkehren?
Filmkritiker Lukas Bawenschik über das Kino des japanischen Animationsfilmregisseurs Satoshi Kon. Den schönen Film Tokyo Godfathers kann man derzeit bei Netflix streamen. Blicken wir am Ende der Sendung nochmal auf die Lage der Kinos in dieser vierten Corona-Welle. Was manche befürchtet haben, nämlich dass deutschlandweit Lockdowns auch Kinos schließen müssen, ist erstmal nicht eingetreten. Dennoch, die Nerven liegen blank in der Branche, wie Christian Berndt berichtet.
Wir werden bundesweit einen Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur- und Freizeitgestaltung unabhängig von der Inzidenz nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen.
So die Kanzlerin nach der Bund-Länder-Konferenz am 2. Dezember. Beschlossen wurde eine bundesweite Ausweitung der 2G-Regel, aber ob damit Theater und Kinos geöffnet bleiben, wird je nach Inzidenz in den Ländern entschieden. Das macht die Planungen für die Filmbranche nicht einfacher. Die Kinozuschauerzahlen sind in den letzten Wochen kontinuierlich gesunken, die Unsicherheit ist groß und viele Filmstarts werden verschoben. Aber Annette, das mit Stars wie Adam Driver geschmückte und in Cannes ausgezeichnete Horror-Musical von Regie-Exzentriker Leos Carax soll im Dezember starten.
Die Wahrheit lautet, ich bin krank. Verliebt zu sein macht mich krank.
Bei Annette hatten wir eigentlich schon recht große Hoffnungen, dass der im Kino auch gute Zahlen machen kann. Die haben wir jetzt natürlich nicht mehr.
Trotzdem kommt der Film im Dezember heraus, meint Tobias Lehmann von Alamod Filmverleih. Nicht nur, weil die Werbekampagne schon lange läuft.
Wir merken auch, dass unser Home-Entertainment-Geschäft ein bisschen ins Stocken gerät, weil uns halt Neuheiten fehlen. Und da sind wir natürlich dann dankbar um jeden starken Titel. Und Annette hat einfach einen guten Wert auch in den weiteren Verwertungsstufen. Und wenn sich das jetzt nochmal um ein paar Monate verschieben würde, wäre das für uns schlecht. Aber es ist ein totaler Kinofilm und den muss man eigentlich auch im Kino sehen. Das ist halt alles ein bisschen pervers gerade.
Für die Verleiher eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Filmstarts für Januar hat Alamod bereits abgesagt. Aber auch wenn die Besucherzahlen im Moment schlecht sind, es gibt noch ausverkaufte Kino-Events. So wie die Eröffnung des Berliner Around the World Film Festivals am 3. Dezember.
Ich glaube, dass wir wirklich demütig sein sollten, dass dieses Festival so stattfinden kann. Und wir haben auch eine große Verantwortung. Wir nehmen, was da draußen passiert, sehr, sehr ernst.
Das Kino in der Kulturbrauerei lässt 70% Auslastung zu. Der Saal wirkt aber ziemlich voll. Es sind mehrheitlich junge Leute da. Das Festivalprogramm ist dieses Jahr abgespeckt, meint Co-Leiterin Susanne Bieger.
Wir haben auch keine Empfänge. Wir haben normalerweise an der Eröffnung immer den Arte-Empfang hinterher. Der findet dieses Jahr nicht statt. Also wir haben wirklich alles, wo es zu Ansammlungen kommen könnte, aus dem Programm gestrichen.
Das Publikum kommt trotzdem in Scharen. Ob solche Festivals in Berlin noch lange stattfinden können? Die Gesundheitssenatorin würde die Kinos gerne schließen, aber die künftige Sprecherin der SPD-Fraktion für Kultur und Medien im Abgeordnetenhaus, Melanie Kühnemann-Grunow, ist dagegen.
Ich halte aber Theater und Kinos nicht für die wirklichen Treiber im Infektionsgeschehen.
Der neue rot-grün-rote Senat will Berlin als Film- und Kinostadt Nummer 1 in Deutschland, wie es im Koalitionsvertrag heißt, stärken.
Es gibt nirgends in Deutschland eine vergleichbare Kinodichte. Ich glaube, es gibt auch keine Stadt in Deutschland, die so viele Filmfestivals hat. Wir haben in Berlin trotz Pandemie 5.700 Drehtage gehabt.
In diese Bereiche sollen höhere Finanzmittel fließen. Eine zentrale Anlaufstelle für Drehgenehmigungen ist geplant. Filmfestivals sollen ebenso zusätzlich gefördert werden wie Programmkinos.
Es ist schon so, dass wir Programmkinos für eine schützenswerte kulturelle Struktur halten. Es gibt natürlich auch die großen Filmpaläste, aber wir haben halt auch Filme, die werden in den großen Ketten nicht gezeigt. Und deshalb sind uns eben einfach auch die Programmkinos wichtig.
Außerdem soll die soziale Absicherung von Solo-Selbstständigen verbessert werden.
Die haben aber in Berlin auch während der Corona-Pandemie schon auch den meisten Rückhalt erfahren, wenn man das mal mit den anderen Bundesländern vergleicht.
Aber die ehemalige Vorstandsvorsitzende von ProQuote Film, Barbara Rohm, vermisst auch in Berlin den Blick auf die katastrophalen Pandemiefolgen für Solo-Selbstständige. Deren Situation war schon unter normalen Verhältnissen schwierig.
Viele arbeiten unter prekären Verhältnissen und führen für sich auch selber einen sehr schweren Arbeitskampf, aber trotzdem haben ja viele ein gutes Auskommen gehabt und haben in ihrem Rahmen ihre Arbeit auch gut gestaltet. Und da bricht jetzt halt so vieles weg und dann kann nicht einfach Grundsicherung die Lösung sein und sagen, wir setzen euch jetzt auf ein Existenzminimum und damit müsst ihr jetzt zufrieden sein.
Die Einmalhilfen, die gezahlt wurden, haben nur kurzfristig gereicht, meint Rohm. Bei der Förderung von Kulturinstitutionen müsste auch endlich darauf geschaut werden, wie viel Geld bei den Freistaaten Schaffenden ankommt. Aber die hätten keine Lobby.
Weil diese Lobbyarbeit eben zum Beispiel für die Solo-Selbstständigen liegt dann wieder in Händen von Menschen, die das im Ehrenamt machen. Und die haben natürlich selber so viel zu kämpfen, gerade um ihre Existenz zu sichern.
Sodass fürs Antichambrieren keine Ressourcen bleiben. Wie sehr die Freischaffenden den Kulturbetrieb am Laufen halten, wird man vielleicht erst merken, wenn nach der Pandemie ein Großteil von ihnen aufgegeben hat.
Soweit unser Blick auf die Welt des Films für diese Woche. Nach 16 Uhr hören Sie bei uns im Programm, wie sich Berliner Schwarzfahrer organisieren. Davor öffnen wir aber noch ein Türchen des Musik-Adventskalenders. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.